sind halt reingekommen in den Laden und hatten uns da hinter dem DJ-Pult ausgebreitet. Ich hatte schon den leicht verwirrten Blick von dem Resident-DJ dort gesehen, der dachte, das ist eine feindliche Übernahme seines Reiches hier. Und der hat dann gesagt, hey, you just play a hot track, okay? Just your hot track. Ich sag, okay. Noch ein bisschen mehr oder weniger. Nee, just your hot track. Und das war's. Ne? Nochmal zusammen bei die Love aufgelegt. Die Leute haben da gefeiert und das war's.
Mein Name ist Steve Clash und das ist der Übernacht-Podcast. Ich sprach mit dem DJ Mark J. Clark, der Gründungsmitglied und mittlerweile alleiniges Mitglied des Projekts Boogie Pimps ist. Boogie Pimps ist ein elektronisches Musikprojekt, was sich 1999 gegründet hat. Das erste Release kam 2002, was dann direkt zum Welthit wurde. Wir sprachen über die Anfänge in Erfurt, darüber, wie man mit einer Testpressung auf Vinyl zum Welthit kommt und über das Produzieren von Musik. Dieses Interview haben wir auch wieder über Skype geführt. Und bevor es losgeht, wie immer noch meine Termine, wenn du mich mal beim Auflegen sehen oder hören willst. Und zwar, wenn du in der Nähe von Oldenburg bist, da bin ich am 17.10. im Amadeus. Am Tag drauf bin ich in Aurich in der Tanzbar, das ist der 18.10. Dann spiele ich ausnahmsweise mal wieder in Berlin, nämlich am 26.10. in der Kitty Cheng Bar zusammen mit DJ Watt. Und dann bin ich auch wieder in Kiel, nämlich im Luna Club, und zwar am 9.11. Und jetzt ganz viel Spaß mit dem Gespräch mit DJ Mark J. Clark von den Boogie Pimps.
Über Nacht mit
Steve Clash.
Ich bin der Boogie Pimp, a.k.a. Mark J. Clark, das ist mein Künstlername. Und was ich mache, ist relativ schnell erklärt. Ich bin entweder DJ und Musikproduzent oder Musikproduzent und DJ. Das könnt ihr entscheiden.
Was sagst du denn, wenn du auf einer Party dich vorstellst? Wie stellt sich
wenn ich mich auf einer Party vorstelle, sage ich meistens gar nichts. Da spiele ich nur Musik. Ja, also ich hab also eigentlich keine Mikros oder so in der Hand, aber wenn die Leute mich fragen, ist es ein bisschen davon abhängig, wo ich mich bewege. Für die meisten ist Musikproduzent in der normalen Welt verständlicher und in der Welt, wo wir uns eigentlich bewegen und wo die Leute auf Partys gehen und so, ist der DJ leichter zu erklären.
Ah, okay. Ich habe gelesen, dass du aus Erfurt kommst.
Richtig.
Und dort habt ihr auch die Boogie Pimps gegründet. Wie bist du denn zum Auflegen oder zum Producen überhaupt gekommen?
Also ich bin als allererstes zum Auflegen gekommen und das ist schon ganz, ganz lange her. Das ist Mitte der 90er Jahre ist das gewesen. Und zwar war ich da in New York, war im Tunnel und hatte schon eigentlich immer ein bisschen damit zu tun, dass ich Platten in der Hand hatte, ein bisschen mit Hip-Hop zu tun hatte und so weiter und so fort. Und bin aber dann in New York im Tunnel gelandet und glücklicherweise auf der Release-Party damals von These Sounds Fall Into My Mind von den Bucketheads, also von Kenny Dope und so. Und das war natürlich ein einschneidendes Erlebnis. Von da an war ich irgendwie House Music infected und von da an wollte ich natürlich auch DJ werden. Ne? Sag mal, das hat mich schon megamäßig angemacht, dieses Mixen von Tracks, ohne dass man noch die Unterschiede erkennen kann. Ich komme noch aus einer Zeit, da hat ein DJ 3 Lieder für 3 Runden gespielt oder so. Ja, und dann war das auf einmal alles ganz neu. Ja, auf einmal ging es die ganze Nacht durch und man konnte nicht mehr erkennen, welches Lied war welches und so. Und das fand ich halt mega, weil es dann halt doch eine Kunstform wurde. Und das hat mich sehr angemacht, weil ich eigentlich ein studierter Musiker bin. Ich hatte mal klassisch Klarinette studiert in Weimar und hatte dann so mit der eines Musikers innewohnenden Arroganz auf den DJ geblickt und hatte das eigentlich nicht so immer für voll genommen. Und da war es aber dann ganz anders. Dort war es dann auf einmal so, dass ich sage, oh, das ist eine richtige Kunst und das möchte ich auch können. Und somit ging es also für mich Mitte der 90er los.
Ich gehe noch mal kurz ein Stück zurück. Du hast gesagt, dass du ein klassisches Studium im Klarinette gemacht hast.
Genau.
Hast du dann auch irgendwann noch mal in Anführungsstrichen einen normalen Job gehabt oder irgendwie in dem Bereich gearbeitet oder so?
Ja, nur ich bin ja ein Kind der Wende. Ne? Also als ich 16 war, war Wende. Und da ist halt, ich war sozusagen mit meinem Alter von 16 schon in dieser Begabtenförderung da in Weimar gewesen, in Belvedere. Und wenn die Wende jetzt nicht gekommen wäre, dann dürfte ich jetzt wahrscheinlich irgendwo Klarinettist in einem Orchester oder so sein, ausgebildeter. Aber mit der Wende hat sich halt alles auf den Kopf gestellt. Ne? Auf einmal brauchtest du Abitur, da gab es dann nicht mehr die Musikausbildung oder das Musikstudium mit Abitur und so weiter. Und somit hat sich alles, also diese Lebenswege aufgelöst. Ich bin also klassisch auch einer mit diesen gebrochenen Biografien, so was uns allen Ossis ein bisschen eigen ist. Und somit kam dann halt eins zum anderen, dass die Leute, die sozusagen die Erfahrung des Westens im Musizieren und im Musikgeschäft hatten, einen halt noch eindringlich ans Herz gelegt haben, noch einen normalen Job zu machen oder zumindest eine Ausbildung zu machen, dass man so eine Art Fallback hat, also einen Zustand, auf den man zurückfallen kann und von dort aus halt immer wieder starten kann. Und somit habe ich dann halt ganz normal Abitur gemacht, habe eine Bankkaufmannlehre erfolgreich abgeschlossen und habe währenddessen immer weiter die Musik verfolgt. Problem war halt in der Zeit, da ging es halt drunter und drüber. Das hat dann natürlich leider dazu geführt, dass das Studium irgendwie so ein bisschen unter die Räder gekommen ist. Und somit habe ich leider das Musikstudium nicht ganz zu Ende machen können. Aber ich kann euch versichern, ich habe ausreichend lange studiert, um erfolgreich Musik produzieren zu können.
Kannst du dich noch erinnern an den Moment, als du gedacht hast, okay, jetzt mein Beruf ist jetzt Musiker? Gab es so einen Moment?
Nee, eigentlich nicht, weil ich komme aus einer Musikerfamilie und eigentlich war das schon von dem Augenblick an klar, wo ich das Licht der Welt erblickt habe. Mein Opa war Musiker, mein Vater, meine Mutter ist Musiklehrerin und alles um einen drumherum war Musik und eigentlich war das andere eher so die Ausnahme. Ne? Also es war klar, irgendwas muss es mit Musik werden. Also ich kann gar nicht sagen, ich mache jetzt Musik, sondern oder wann ich diese Entscheidung getroffen habe, sondern ich konnte nur sagen, es muss funktionieren, dass man damit Geld verdient, sonst wird's anstrengend. So, also wenn man Musik als Hobby betreibt, und bin ich felsenfest von überzeugt, dass alles, was man als Hobby betreibt, nicht mit der gleichen Intensität gelebt und vollbracht wird, wie wenn man auch was leisten muss, ja. So, und somit hat sich das eigentlich für mich für nie die Frage gestellt. Alles andere war nur Mittel zum Zweck, damit ich in meinem Leben Musik machen kann.
Dann warst du, wie du gerade sagtest, in New York im Tunnel. Natürlich auch wahrscheinlich ein legendärer Tag, wenn man dabei Release von The Bucketheads war.
Ja, natürlich. Ich meine, weißt du, das Problem ist ja, währenddessen habe ich es gar nicht geschnallt. Das ist ja eine Geschichte, wo ich sage, ich war glücklicherweise da drin und es war halt nur eine mega Party. Ja, aber ich habe damals nicht in dem Bewusstsein dort drin gestanden, was das mal wird. Ja, der Song war ja da in New York released. Damals war das noch so eine Zeit, wo halt alles so ein bisschen gebraucht hat, bis es dann bei uns gewesen ist und so, also bis es über den Teich geschwappt ist. Das ist mir dann eigentlich erst ein paar Jahre später bewusst geworden, wo ich da eigentlich war und was mich da infiziert hat und dass man dann halt auch sagen kann, okay, na, das ist ja logisch. Ne? Also wenn man sozusagen im Gottesvorhof Party gemacht hat, dann ist natürlich klar, dass du da nicht mehr rauskommst. Ne?
Wie kann ich mir denn den Vibe da vorstellen? Also war das damals in New York schon auch so im Mainstream angekommen oder war das auch so eine Nische wie anfangs in Deutschland?
Also ich kann mich nur entsinnen, dass der Vibe gigantisch war. Ich habe in dem Augenblick mit Sicherheit nicht nach Mainstream oder Subkultur unterschieden. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich hatte das damals gar nicht so auf dem Schirm. Ich hatte das eigentlich mit dem Mainstream gar nicht so interessiert, sondern mich hat Musik als solches interessiert. Ich würde mal sagen, aus der Sicht, wenn man das jetzt mal vergleicht mit das, was ich aus Deutschland kannte und so weiter und so fort, wärst du nicht im Traum drauf gekommen, dass das Subkultur gewesen wäre bei der Masse von Menschen. Da waren ja alle zusammen, Tracks, Banker, Leute, Touristen und so weiter und so fort, haben die Nacht dadurch feiert. Und da hatte ich eigentlich, sag ich mal, mehr oder weniger kein Kategorisierungszwang und ich würde es auch jetzt kaum einstufen können. Ich kann lediglich halt sagen, dass ich immer so das Gefühl hatte, dass früher die Zeit immer, in der früheren Zeit in der Musik, das Pendel in beide Richtungen ganz gut ausgeschlagen ist. Also es gab natürlich Mainstream und Pop, aber es gab eben halt auch eine sehr starke und in viele Szenen gegliederte Subkultur. Ich da an die Hip-Hop-Zeiten denke, was da Großartiges rausgekommen ist, auch House, Techno, und das war halt so, dass man, wie soll ich sagen, gar nicht so richtig mitgekriegt hat, dass eine Subkultur gar nicht, oder sagen wir mal, zahlenmäßig kleiner war. Das waren trotzdem Tausende von Menschen, die da in den Tunnel gegangen sind. Ich kann mich entsinnen, Samstagabend, wenn die in der Straße da diesen Club da aufgemacht haben, gab es ja schon einen Tunnel, gab es ja auch noch das Zweilo, die Ex-Sound Factory Bar. Da sind Tausende von Menschen durchgegangen. Ich glaube, im Tunnel waren das 5, 6, 7, 8.000 Menschen, die da durchgejagt haben, Freitag, Samstag, Sonntag, an jedem einzelnen Tag. Also fällt es schwer, dass man da von einer Subkultur sprechen kann. Aber man muss eben halt auch vor Augen halten, dass das schon New York ist. Und die großen Städte erzeugen schon eine andere Wahrnehmung bei dem Thema Subkultur. Wenn man da jetzt mal in die heutige Zeit geht und nach Berlin, Bergheim guckt, würde man beim Bergheim nicht davon sprechen, dass das ein Mainstream-Laden ist. Das ist ganz klar subkulturell. und hat trotzdem mega Besucherzahlen. Ich meine, wenn man sich das anguckt, was da an Schlange steht, wie viele Tage das voll ist und so weiter und so fort, da würden einige Mainstream-Läden wahrscheinlich doch schon gerne davon träumen. Also Subkultur ist gar nicht so einfach zu definieren. Wahrscheinlich liegt das irgendwo in dem Bereich, wo Leute gemeinsam was erleben wollen, gemeinsame Erfahrungen sammeln wollen. Und wenn es danach geht, würde ich einfach sagen, das ist den Jungs damals bei mir auf jeden Fall in New York echt gelungen.
Hast du denn damals deine Platten auch in Deutschland schon beziehen können oder musste man die dann immer irgendwie aus England oder USA importieren?
Also soweit ich mich erinnern kann, war beides angesagt. Ne? Ich meine, wenn man sich überlegt, wie viele Plattenläden es in jeder Stadt gab, also selbst in den kleinsten Städten, wenn ich gucke, in Erfurt kannte ich glaube ich 2 oder 3 Plattenläden, Loge, Dixon und so, da konntest du hingehen, hast es dann natürlich über den klassischen Weg besorgt, indem du den Jungs da den Auftrag gegeben hast, dass die Platte suchst, die haben das dann für dich importiert. Das war alles noch vor der Zeit von Online-Stores, das hat sich mit den Online-Stores dann natürlich vehement geändert, da konntest du dann halt mal schon viel umfangreicher einkaufen, aber ich kann mich halt noch entsinnen, wenn ich da an Heaton Records in Kassel so denke, da stand immer jemand da, selbst damals noch in New York in den Plattenläden, die immer die neuesten Platten vorgespielt haben und so, die Leute sind echt steil gegangen, es war ein schönes Feeling und man darf halt auch nicht vergessen, Platten waren damals sehr, sehr teuer hier und es war schon echt ein extremer Vorteil, wenn man sich die Mühe gemacht hat, sich in den Flieger zu setzen, nach New York zu fliegen, da konnte man für den gleichen Preis von einer Platte hier, dort fünf Platten kaufen, weil der Wechselkurs einfach so genial war. Also man hat da auch schon wirklich das Angenehme mit dem Nützlichen verbinden können. Also es war zusammengefasst doch irgendwie ein aufregendes Ding, sich die Musik zu besorgen.
Dann hast du in Erfurt den Juju Club eröffnet.
Genau, 97.
Wie kompliziert oder schwierig, beziehungsweise einfach stelle ich mir das vor, als junger Mensch dann in der Heimatstadt einfach einen Club zu eröffnen?
Nun ja, als junger Mensch hat man ja die Vorteile, dass man sozusagen noch nicht die Kerben des Lebens in sich trägt, ne? Sag mal, die mit jedem Jahr mehr werden. Das heißt also, man ist dann auch so ein bisschen welpenhaft unterwegs und blauäugig und tritt da ein und legt da los. Im Wesentlichen ist das, was dich infiziert, ist die Tatsache, dass sich die Leute auf dem Flur tanzen sehen wollen. Dazu brauchst du das Drumherum. Und mit dem Drumherum ist es halt so entstanden, dass ich eigentlich schon früher immer versucht habe, einen Tag in verschiedenen Locations zu etablieren, in irgendwelchen Diskotheken oder in irgendwelchen Studentenclubs, damals PH Erfurt oder sowas. Und was da halt, die liefen immer sehr erfolgreich. Und was halt genervt hat, ist, sag mal, dass die Leute, die Läden betreiben, dir dann sozusagen keine Nachhaltigkeit zugestanden haben, ne? Und das ist, also sprich, dass du halt auch mal was Experimentelles wagen kannst und was buchen kannst, dass du selbst Herr über die Budgets bist. Und somit ist eigentlich der Gedanke für den Club eigentlich entstanden. Und die Tatsache, was damit geht, das konnte ich mir in den Staaten angucken, wo ich sage, verdammt, das ist ein richtiges Business. Weißt du, so dieser Peter Gage, der das damals da gemacht hat, diese Clubs in New York, der war schon eine große Nummer, also auch finanziell gesehen. So dass man sagt, okay, den Mut habe ich mir dort getankt, dass es finanziell möglich ist. Und dann stößt du halt in Deutschland auf, wie soll ich sagen, auf das Deutsche. Ja, auf Behörden, auf Dinge, die nach dem Prinzipverfahren, was nicht prinzipiell erlaubt ist, ist ausdrücklich verboten. Ja, und so war das halt damals auch. Es war halt ein neues Ding. Ja, natürlich hatten die Läden ja schon Erfahrung mit Diskotheken, aber halt eben nicht mit Clubs. Und die Finanzen dafür aufzutreiben, sich da und dort das Geld zu borgen, halt auch mal mit dem Ellenbogen rauszufahren und sagen, verdammte Scheiße, ich gehe jetzt ein Risiko ein, was ich noch nicht finanziell abgedeckt habe, aber hoffe, dass der Gegenüber versteht, dass ich es halt dann in einem halben Jahr bezahle. Das war, sag ich mal, damals so die Prägung. Und da kann man schon sagen, man hat Leute gefunden, die einen befürwortet haben, von Stadtverwaltung bis sonst wohin. Da hatte ich also auch viele Fürsprecher, die auch, wie soll ich sagen, auf den Kleinen ein bisschen aufgepasst haben, dass der da quasi nicht untergeht, weil damals, guck mal, was war, 97, war ich 23. Und Dann gab es die dich halt belächelt haben und generell ist es immer das Gleiche. Ja? Ernst genommen wirst du eigentlich in diesem Business bis heute nicht. Ne? Sag mal, was wenn's um eine wirtschaftliche Leistungskraft geht. Also nicht in der Provinz, vielleicht ist das in Berlin anders, wenn man sich da anguckt, dass die eine richtige Exportkultur mittlerweile vom Clubbusiness da etablieren. Aber letztendlich hilft da nur eins, der feste Glaube daran, dass dein Scheiß die anderen interessiert. Was anderes ist es nicht. Ja, und um diesen Scheiß sozusagen so gut wie möglich zu präsentieren, fängt man halt an und verfeinert das ganze System. Bessere Sound, besser Licht, besser Bar, besser dies, dass die Leute sich wohlfühlen. Man kriegt auch mit, dass nicht alles im Leben sich nur um Musik dreht, sondern dass Musik sozusagen so der Gatekeeper für eine gute Laune am Abend ist, so, ne? Und dass die meisten Leute, sag ich mal, gar nicht so sehr um Musik dreht, auch wenn ich sage, dass das heute auffälliger ist, als es vor 20 Jahren war. Aber letztendlich muss man den Leuten zugestehen, dass sie eben halt sozusagen mit dir wachsen und wir sind mit dem Publikum gewachsen. Und ich fand, das war eine aufregend spannende Erfahrung. So, ja. Also auch schmerzlich, Nerven aufreiben, von Anwälte bis Glück war alles dabei.
Du hast gesagt, dass du dich als Musiker und DJ immer das eher so als aus einer Hobby-Sicht gesehen hast und nicht aus so einer Business-Sicht. War das beim Club genauso oder also, dass du Kunst machen wolltest oder gab es irgendwann den Moment, wo das so geswitcht ist und du gedacht hast, okay, das ist jetzt ein reines Business nur noch für mich?
Also ich will mal so sagen, bis vor New York war, also bis vor dieses Erlebnis mit New York war für mich Techno-Musik überhaupt nicht existent. Ja, ich war also vorher das, was man klassisches Indie-Kind nennt. Ne? Ich fand Pearl Jam geil und Red Hot Chili Peppers und so. Ne? Und hab da, wie soll ich sagen, generell auf den Beat mit der Verachtung geschaut, die auch heute dir immer wieder über den Weg läuft, wenn Leute sagen, Beat ist bum bum und das kann ja jeder. Ne? Und erst mit der Nummer, dass also, wie soll ich sagen, dass es nicht nur hart, düster, Nebel und Blitzlichtgewitter ist, sondern dass es halt auch Love sein kann, ne? So und Drag Queens und Asexualität und das Ausleben von Seiten, die man sein ganzes Leben in der Samstagnacht behalten kann, ohne dass man sozusagen sein Leben auf den Kopf stellen muss. Weißt du, was ich meine? Ja, ist das ist eben eine Nummer, die ich in Staaten gelernt habe. Deswegen kann ich halt nicht sagen, ich habe DJing als Hobby betrachtet, sondern ich habe es erst gar nicht auf dem Schirm gehabt und dann habe ich schon begriffen, dass das ein richtiges Profi-Ding ist. Also man hat ja damals schon gesehen, dass die Leute um die Welt touren und so weiter und so fort. Und da gab es Marusha und sonst wie im Westbam Leute, die auch schon zu der Zeit in Erfurt aufgelegt haben, als ein Schuschu und Boogie Pimps noch bei Weitem oder Mark J. Clark bei Weitem nicht zu denken war, weißt du? Also man konnte da schon sehen, dass da was ging. Gab ja N4 und solche illegalen Läden hier bei uns und da war mächtig was los, ja. Und dass es da um was ging, hast du gesehen, wenn die Türsteher die Fresse voll gekriegt haben. Also hast du auch schon gesehen, dass es da um Geld ging und so, ja. Und das ist das Einzige, wo ich sage, das ist das, was ich gleich übersprungen habe. Diese Hobbyphase habe ich gleich übersprungen. Ich habe es gleich als Professionelles gesehen. Ne?
Ja, damit meinte ich jetzt vielleicht auch nicht das professionelle Betreiben der Sache, sondern eher so die künstlerische Sicht darauf. Also mache ich das jetzt, weil ich irgendwie den Gewinn optimieren will oder mache ich das, weil ich irgendwie Kunst machen will und den Leuten Spaß auf der Tanzfläche bringen will, das meinte ich.
Also ich würde gerne immer mal eins sagen, jemand, der Musik macht, jemand, der Bücher schreibt oder der Bilder malt oder der sich generell in einem kreativen Output bewegt, ja, der macht es generell von Anfang an und nur aus einem kreativen Aspekt. Alles andere muss man sich dazu addieren. Verstehst du? Ja? Die ganze Kiste, dass man das als Business braucht und die Tatsache, dass das Business auch funktionieren muss, weil das sonst Ämter und Steuerbehörden und so nicht interessiert, ob du ein verrückter Künstler bist. Weißt du? Das ist das, was man dazu lernen muss. Angefangen hat das alles nur aus einem einzigen Grund. Liebe zur Musik. Ja, und die Tatsache, dass ich meinem Scheiß den Leuten vorspielen will, das ist das Einzige, was ich schon immer in mir wohnen habe, ja, dass ich sagen will, hört ihr mal diesen geilen Song an, weißt du so, und die Tatsache, dass ich den Leuten nicht zu Hause auf dem Sofa da nerven will, hat mich dann dazu gebracht, dass ich, wie soll ich sagen, da halt Rampensäuch veranlagt bin, ja, dass ich sage, oh, guck mal, das ist so geil, ich möchte das mit euch teilen, das ist so ein geiles Feeling, ja. Also ist es halt so, dass ich sage, das Business ist das, was man lernen muss. Die Kreativität ist bei all den Leuten, die sowas machen, das möchte ich mal so eine Lanze für unseren Stand brechen, ist, glaube ich, bei allen Leuten von Anfang an notwendig, sonst kann man überhaupt nicht gut werden.
Wie lange hat es denn dann gedauert, bis dieser Funke für Hausmusik dann auch in Erfurt übergesprungen ist? Weil du meintest, am Anfang haben die Leute das noch nicht verstanden, was man da macht.
Nee, die Leute haben das schon verstanden. Also der Punkt ist, dass man halt immer lernen muss, dass man selbst erstmal verstehen muss. Weißt du wie? So, also was man anbietet. Man ist schnell dabei, sich in so einer Vielfalt zu verrennen, die Menschen überfordert. Ne? Sag mal so bei dem Thema, dass man sagt, der DJ. Und denkt immer, die Leute würden das verstehen. Ganz im Gegenteil. Die Leute möchten, wie soll ich sagen, sich auf was einlassen, bei dem sie eine gewisse Erwartungshaltung erfüllt kriegen, sonst wären sie halt überfordert. Und dieser Weg war etwas, wie soll ich sagen, etwas länger für mich im Verständnis, da habe ich echt gebraucht, so wahrscheinlich habe ich da ein intellektuelles Defizit gehabt, um zu kapieren, dass man den Mix braucht zwischen dem Angebot für die Stammleute, für ein Stammpublikum und dieses Ausbauen einer Kernmessage mit innovativen Künstler, mit Leuten, die musikalisch zu einem passen, denn das hat sich bis heute nicht verwachsen, finde ich, in den ganzen Angeboten. Das gab es also jetzt die letzten 20, 30 Jahre in der Permanenz, dass Leute Namen buchen und nichts weiter sich dabei denken. Die buchen einfach nur den Name und droppen den Name und denken, dann muss das halt auch passen. Aber so ein Name kann durchaus eben halt auf einer Techno-Party erscheinen und ist ein Haus-DJ oder so. Weißt du, was ich meine? Und das ist so ein Ding, wo ich sage, diese Sensibilität, dass man da akribisch vorgehen muss, egal ob das jetzt ein weltweit gefeierter Superstar ist oder nicht, den Leuten geht's nach einer Stunde auf die Ketten auf deinem Floor, wenn der Typ, den ich nicht die Erwartung eines Haus- oder Techno-Ladens erfüllt, ja? Sondern nur, wenn Namen gedroppt werden. Das habe ich aus beiden Seiten so gesehen. Als Clubbetreiber ist mir das so, habe ich den Weg lernen müssen. Und ich habe es auch als DJ oft genug erfahren, dass du dann vor Leuten stehst, die eigentlich Trends hören oder sonst wo oder was weiß ich, in England also einfach nur kurz dann bei dir Love hören wollen, obwohl du da mit Platten reinmarschierst, dass du eigentlich den ganzen Abend bestreiten könntest, dann geht's nach 5 Minuten wieder nach Hause, weißt du, oder so. Ja, also die Bandbreite zwischen dem, was du gerne vermitteln möchtest und der Punkt, was die Leute sich von dir nehmen, das kannst du am besten in einem Club steuern, den du auch künstlerisch in der Hand hast.
Du hast gerade gesagt, dass in der Zeit 97, hattest du gerade von Marusha und Westwam gesprochen, das war ja auch die Hochzeit von Love Raid und Mayday und solchen großen Veranstaltungen in Deutschland. Ja. Hat dich das auch in deiner Position als Clubbetreiber irgendwie beeinflusst oder kam eher die Inspiration dann tatsächlich noch aus den USA oder wo immer?
Also natürlich hat mich das beeinflusst, auch die USA und die Erlebnisse, die ich da gesammelt habe in New York und so, haben mich beeinflusst. Es gibt generell total viel Inspirationsquellen, die da einen Einfluss auf dich ausüben können, aber natürlich war das eine große Zeit, vor allem, was in der Zeit, darf man ja nicht vergessen, das weiß man ja dann immer erst in der Retrospektive, dann hat man ja das Gefühl gehabt, das hört nicht auf, wir rennen von einem Höhepunkt zum anderen, das hat gekribbelt, die Leute waren sozusagen eine willige Herrscher im Four to the Floor und das ist natürlich, wie soll ich sagen, das geht natürlich in deiner Art und Weise, wie du einen Club machst, wo du Mut hernimmst, wo, sag mal, auch extravagante Sachen aus der Taufe zu heben, das nimmt natürlich Einfluss auf dich, ganz klar.
Dann hast du 1999, hast du Mirko kennengelernt und ihr habt dann zusammen die Boogie Pimps gegründet.
Genau.
Du hast erzählt, dass er damals schon Erfahrung hatte mit dem Produzieren und du hast das dann quasi Learning by Doing. Wie kann ich mir das vorstellen? Also auf was vom Equipment habt ihr produziert und wie lange hat es gedauert, bis da was Brauchbares rauskam?
Ja, losging, in der Zeit, wo wir angefangen haben, war ja Hardware noch ein wichtiges Thema. Da waren mit Computern noch nicht so die Leistungskraft im Studio, wie das heute der Fall ist. Ja, damals hast du halt ein Mischpult gehabt. Ja, wir hatten halt klassisch hier Behringer Eurodesk. Viele Kanäle für wenig Geld. Ja, und hat aber gut funktioniert. Und dann hast du eben halt auf dem Sampler geackert. Ne? Wir hatten Akai S6000. Das war damals das Ding seiner Zeit. Dafür haben wir schwer gespart. Da habe ich meine Eltern schwer angepumpt, dass ich mir den kaufen kann. Und dass wir den im Studio etablieren können. Ja, und dann hat dann halt mir Mirko dann mehr oder weniger gezeigt, wie die ganze Kiste da mit Cubase funktioniert. Ne, damals war ja Cubase, ist ja quasi über MIDI-Spuren deine Audiogeräte außerhalb getriggert und dann hast du das, was da rauskommt, wieder aufgenommen. Entweder in einem Mehrspur, Tascam, Multitrack-Recorder oder wenn der Rechner schon ein bisschen Leistung hatte, dann auch, sagen wir, auch schon wieder im Rechner. Ich kann mich noch entsinnen, so die erste Plugin-Zeit war damals Waves, wo wir auch die Somebody Love da nochmal mit abgemischt haben und abgemastert haben und so weiter. Aber das war eigentlich so der Weg. Die Schwierigkeit war, es außen herum alles synchron zu kriegen, ne? Über MIDI-Verkabelung, Klickern, Triggern, Aufnehmen und so. Und dann haben wir eigentlich, wie soll ich sagen, so die Geschichte mitgemacht, wie die ganze Transformation halt stattgefunden hat von Hardware zu Software, von WAV zu MP3, von CDs brennt bis hin zum Uploaden. Also wir haben, das war, wie soll ich sagen, dann für uns alle eine Learning by Doing Nummer. Davor war das, glaube ich, eine ganze Zeit lang relativ klar, wie das läuft. Externe Instrumente werden aufgenommen und dann wird das dann abgemischt und die Tatsache, dass sich das verändert hat, da sind wir genau reingesprungen. Das heißt, also ich habe sozusagen das Ende der Oldschool noch mitgemacht und von da an war es für uns eigentlich ein permanenter Weg zu verstehen, wie es funktioniert. Also da, vor allen Dingen zu vertrauen, ob der Sound aus dem Rechner gleichwertig schlechter oder besser ist als die Nummer, die von außen halt kommt. Ne? Weil Rechner produzieren einfach einfacher ist, als außenrum zu produzieren. Also sag ich mal mit Hardware und MIDI wegen.
Gab es denn dann damals schon die Möglichkeit, das auch direkt auf der Tanzfläche zu testen?
Ja, also die Möglichkeit, lass mich überlegen, wie war das? Also es kam dann die CD-Player bei der Somebody to Love, hatten wir, ja klar, ne, wir hatten schon diese CDJ 500 oder wie die damals hießen, ne?
Ja, so, hatte
die,
ich auch,
ja, ja. Genau. Ja, genau. Also die waren da schon da. CD-Brennen und Testen war auch klar. Aber das musste halt, wie soll ich sagen, das ging nur in der Testnummer. Also du hättest damals nicht im Leben nicht mit einer CD auf einen fucking Dancefloor aufschlagen können. Da hätten die Leute dich gelünscht, ne? Und so Platte war schon wichtig. Also Fakt ist, testen, wenn es gut ist, Kohle zusammenkratzen, bei Randmusik in Leipzig anrufen, 700 Raketen hinlegen und auf die Platten warten.
Ja, ich habe gelesen, ihr habt von Somebody to Love, die hieß ja am Anfang Soul Shaker, habt ihr so eine Privatpressung gemacht. Wie viel Platten muss ich da bestellen am Anfang und was hat das gekostet?
Ja, da kann ich mich noch an einen Satz erinnern, dass wir gesagt haben, ey Digga, wir bestellen jetzt einfach diese 700 Dinger und wenn es nicht funktioniert, ja, dann legen wir halt jetzt die nächsten 698 Partys immer mit einer Platte auf und crashen die und schmeißen die weg. Es ist dann Gott sei Dank anders gekommen. Fakt ist, damals hat das halt noch so funktioniert, dass du den DJs eine Platte in die Tasche gesteckt hast. Eine Platte hat halt auch einfach eine andere Haptik, Wertigkeit. Ich muss das Thema ja jetzt hier nicht ausbauen. Ich bin halt auch kein Freund von diesem, früher war alles besser. Aber ich bin ein Freund von der Tatsache, dass Sachen ihren Wert transportieren müssen, am besten ohne Erklärung. Und das ging halt damals mit Platten und CDs besser als heute mit MP3s. Und da konnte man das dann halt den Leuten, die bei uns auch im Club eingespielt haben und so weiter, einfach in die Tasche stecken. Heinz Felber, dem haben wir eine Menge zu verdanken, weil als wir die Somebody Love zum Beispiel rausgebracht haben, hat das erstmal keinen interessiert. Ne? Da hieß es, was ist das für ein Kack hier? Ne? So, also von den Leuten, denen wir es vorgestellt haben, den Online-Plattenläden bis hin zu ein paar Labels. Dem Heinz haben wir zu verdanken, dass der uns damals den Weg zu Discomania geebnet hat und ihm gesagt hat, bei Discomania Jungs, ich vertraut mir, der kannte ja den Armin von Discomania ganz gut und den gesagt, vertraut mir, das Ding wird was. So, und somit war sozusagen für uns der Einstiegsweg der, dass wir sogar noch unsere Platten, die das Discomania verkauft hat, auch noch selber bezahlen mussten, vorfinanzieren mussten. Also selbst als wir dann schon bei 8.000 oder 9.000 Bootlegs waren. Hat auch gut funktioniert. Wir haben das hier im Familienreigen auf dem Hof bei mir, bei meinen Eltern, haben wir da mit dem Etikettendrucker Somebody Love drauf gedruckt und dann hat die ganze Familie hier immer Platten beklebt, damit wir das Geld sparen für bedruckte Labels. Und somit ging das dann auf einmal durch die Decke und auf einmal tauchte die Nummer auf, selbst von Leuten, denen wir das nicht zugesteckt haben. Und man sah es auf einmal in den Plattenstores, wo wir auch damals gekauft haben, dann DJ.de, Dex Records und so weiter und so fort, ne, Underground Solution und so, dass es auf einmal gechartet ist. Und da war schon schräg, das war schon geil. Und man hat's schon gesehen, aber auch vorher auf dem Floor, wie die Leute dazu durchgedreht sind, nur konnte man das gar nicht einordnen. Weißt du, es war halt, jeder Schritt war damals eine neue Erfahrung. Wir waren ja keine alten Profis oder sowas, ne, sondern wir sind sozusagen mit der Nummer frühmorgens aufgewacht und es ist noch ein Traum wahr geworden. So kann man das übersetzen, ja, so.
Wann ist euch denn klar geworden, dass das ein Hit ist? Also du meinst gerade, das hat vorher auf der Tanzfläche schon gut funktioniert, aber wann war euch klar, so das wird ein Hit?
Als die Leute drum gestritten haben, die Labels, ne? So, wir hatten da mit einigen Leuten aus der Schweiz zu tun, die dann ganz, ganz furchtbar uns vollgeflaumt haben, warum wir es dann jetzt mit Superstar Records gemacht haben. Und was soll ich sagen, damals der Mann von Superstar Records, der Peter Alexander, wenn wir da dann auch im Nachgang wirklich sehr viel zu verdanken hatten, der hat, wie soll ich sagen, uns angerufen, hat gesagt, wir sollen nichts machen, bis er kommt. Ja, soll die Füße stillhalten, am besten an keinen Telefonhörer rangehen und so weiter und so fort, bis er mit uns gesprochen hat. Und das haben wir dann auch getan und spätestens da wird er natürlich dann halt schon klar, es geht um was, aber um was genau es geht, das wird dann erst wirklich später klar. Ja? Und dass wir dann ein Tor geschossen haben, war eigentlich klar, als dann damals Superstar das Ganze am Ministry of Sounds damals noch verdealt hatte und dann ging es halt mit UK halt richtig ab. Ne? So, und das fand ich halt, war ich halt sehr happy, dass also Superstar da so viel Feingefühl bewiesen hat und auch der Stefan Dabruck, der quasi, den man heute kennt, der halt ein Händchen dafür hat, mal Leute rauszufinden, wie der ja jetzt auch zum Beispiel das Management von Robin Schulz so macht, der hat uns ja mehr oder weniger damals zu Superstar geführt, da war der A&R und Peter war der Chef vom Label und die haben das natürlich dann, sag ich mal, gut durch den Globus geschickt und das ist das, wo ich meinte, dass ich sage, das ist das, was ich so ein bisschen, das ist das Einzige, dem ich so ein bisschen nachweine, dass diese Professionalität aus dieser Zeit ein bisschen verloren gegangen ist und dass heute alles irgendwie so Richtung Ein-Mann-Maschine läuft, ja, wo halt jeder alles selbst produzieren muss, sein eigenes Label hat, sich selbst distributieren muss, seine eigenen Covers machen muss und bla 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 und hin und her. Es gibt kaum Vorschüsse, beziehungsweise keine, was sie dann halt auch nicht ermöglicht, größere Produktionen anzuschieben, weil du quasi für alles auch noch als Künstler ins Produktionsrisiko gehst. gehen musst, was eigentlich sonst so Labelaufgaben waren. Das war damals leichter und da war ich da also sehr, sehr dankbar, dass die uns so weit geschossen haben, dass es für uns um den halben Planeten ging. Ne? So, und das war cool. Fand ich cool.
Bei Somebody to Love hat ihr ein Sample von Jefferson Airplane benutzt. Gab es zu der Zeit dann noch andere Experimente mit irgendwelchen Samples oder war das tatsächlich so die erste Idee, so da machen wir jetzt einen Song draus?
Ja, also generell hab ich da gar nicht drüber nachgedacht, als wir damit losgelegt haben. Weißt du, sag mal, ist das jetzt ein Sample oder nicht ein Sample? Damals war die Frage, wird's ein Track oder wird's kein Track? Ja, und kann man das spielen überhaupt oder so? Ne, sag mal, weil Sampling ist klar. Jeder hat, Sampling ist Teil unserer Musik. Das ist das, was seitdem der MPC auf den Markt gekommen ist, sag mal, die Welt der modernen Popkultur bestimmt, ob das jetzt Hip-Hop ist, ob das jetzt elektronische Musik ist. Sampling ist das Thema, ja, und da ist eben dann halt so der Punkt, dass ich sage, auch da waren wir vollkommen unbeleckt, was Rechte und sonst da was anbelangt, ja, wir hatten da halt Leute, die das dann freigefragt haben, also gesagt, die Leute von Superstar wussten, was man da machen muss und hatten das freigefragt und deswegen wurde dann aus Soulshaker Somebody to Love Soulshaker Remix, das war das Einzige, was Jefferson Airplane zur Bedingung gemacht haben, dass der Originalsong seinen Namen behält. Und mit sowas kannst du halt leben, ne? Und die fanden das toll, wir fanden es toll, alle, wie soll ich sagen, der gemeinsame Nenner war, ist eine geile Geschichte und die sind ja auch bis heute der Meinung, inklusive ihrem Label und ihrem Verlag, dass das eine geile Geschichte war und dass die auch wirklich happy sind darüber, dass das Teil so in die Neuzeit transformiert worden ist.
Hattest du Einblick darin, wie schwierig das war, dann die Freigabe dafür zu kriegen?
Also um genau zu sein, nicht wirklich, denn das wurde ja vom Label sozusagen an Profis übergeben, die damit ihr Geld verdienen, genau sowas freizufragen, Rechte freizufragen, Urheberrechte freizufragen, Leistungsschutzrechte abzuklären und so. Also da hatten wir eigentlich gar nicht so wirklich was mit zu tun, sondern hatten nur da voll auf die Power von Superstar vertraut und das ging ja am Ende auch gut aus für uns, ne? Was übrigens einmal mehr unterstreicht, wie wichtig das doch ist, dass so eine Struktur im Musikmanagement auch für unsere Musik existiert. Ja?
Also heißt es, die Erlöse aus dem Verkauf kamen dann Jefferson Airplane zugute und ihr habt quasi von dem Erfolg, also dadurch dann durch DJ-Gigs und so weiter, profitiert? Oder?
Da geht's jetzt schwer ins Detail. Also da müsste ich dir mal dann die Royalty-Abrechnung schicken, da musst du mal drauf gucken, wie das genau läuft. Ich kann dir versichern, es war nicht zu unserem Schaden, ja, aber deswegen sage ich, ich sehne mich bis heute danach, dass es Labels gibt und Fachleute gibt, die einem das abnehmen, weil ich dir versichern kann, dass wenn man versucht, da reinzusteigen, ist es genauso, so, wie soll ich sagen, ist es genauso anstrengend wie, was weiß ich, eine Bankwirtschaftslehre oder Swap-Geschäfte oder Börsentermingeschäfte oder tralala. Es ist halt ein richtiges Business weltweit, ja, so, und das muss man halt verstehen. Und deswegen passt eben halt das Thema Hobby nicht in keine Art und Weise von Erfolg. Weißt du wie? Ja, Erfolg ist kein Hobby. Und das ist halt eine Geschichte, wo ich sage, Erfolg war in dem Fall eine Sache, wo viele dran beteiligt waren und ich kann mich nicht beschweren, es hat mir ein großes Privileg eingeräumt, nämlich die Tatsache, dass ich als Musiker bis heute als Musiker zu 100% existieren kann, ne? Und das ist ein tolles Privileg.
Ja, es ist ja tatsächlich auch sehr ungewöhnlich, dass man dann als Producer irgendwie den ersten Release dann sofort, also dass der erste Release sofort zum Welthit wird. Wenn ich das richtig gesehen habe, wart ihr in England auf Platz 3, in Australien auch in den Top 10, in Deutschland auf Platz 13 mit Somebody to Love. Ja,
genau.
Ich nehme an, dass es dann auch direkt losging mit internationalen Touren.
Oh, das hat noch ein bisschen gedauert, du. Das hatten wir eigentlich uns auch so vorgenommen, dass wir sagen, wow, jetzt geht's endlich los, aber tatsächlich verging ein Dreivierteljahr und gar nichts passierte, bis dann M1 damals angerufen hat, M1 Booking aus Stuttgart und die gesagt hat, sag mal Jungs, seid ihr eigentlich schon in der Agency, ja, und ich kann mich noch entsinnen, das erste Booking, was durch eine Agency kam, ja, die Bookie Pimps vertreten hat, bei der ich nicht anrufen musste und einen Künstler für unseren Club buchen musste, es hat stattgefunden in Bad Salzuflen, Alter. Ja, aber das erste Mal nach Bad Salzuflen in irgendeine Disco gefahren ist, vielleicht, das weiß ich noch. Also damit ging, also das ist nicht, wie soll ich sagen, selbst da ist wo in der ganzen Angelegenheit eine gewisse Bescheidenheit inne. Ne? Natürlich ging es dann auch irgendwann mal rum und los und so, aber das hat eine Weile gedauert. Fakt ist definitiv, dass ich sage, es hat uns natürlich sehr, sehr geholfen im Nachgang, dass wir schon jahrelang DJ-Erfahrung hatten. Ne? So, dass man also sozusagen uns da zumindest diese Hörner von was wären wir gerne und was braucht der Abend, damit der Abend schön wird, dass wir uns die schon lange abgeraspelt hatten, ja, und gesagt haben, okay, wir spielen in einer Range elektronische Musik, aber es zählt eben halt auch, was wir können jetzt nicht, das hat sich bis heute so erhalten, wir können natürlich nicht Hip-Hop, Rock oder irgendwas dabei packen, aber wir können auf Wünsche eingehen, ohne dass wir sagen, ah, wie scheiße seid ihr denn, kennt ihr nicht den neuesten, nicht bekannten Track oder so, weißt du? Das hat uns sehr geholfen, dass wir wissen, dass Publikum auch seine Liebe einfordert. Ne?
Ich nehme an, das ist dann auch hilfreich, um Gigs zu bekommen, wenn man halt tatsächlich auch auflegen kann und in der Lage ist, halt auch irgendwie eine Crowd zu entertainen. Gibt ja auch häufig Produzenten, die auch gar kein großes Interesse an Auflegen haben, aber die dann durch ihren Erfolg dann quasi gezwungen sind zu touren und
so
dann
war das mal,
spielen
ja.
die ihren Hit, spielen die ihren Hit und danach wird es dann langweiliger auf der Tanzfläche und das ist natürlich dann auch ein Vorteil, nehme ich mal.
So war das mal, bis klar war, dass sich so in der zweiten Hälfte der Nullerjahre die klassische Form der Musikverwertung doch sehr stark geändert hat, wenn nicht sogar bis in einigen Teilen nicht sogar abgeschafft hat und durch die neuen Sachen noch nicht so richtig ersetzt war. Und wie dramatisch sich das eigentlich geändert hat oder dass sich das upside down gedreht hat, beschreibt eigentlich also die Tatsache, wenn man sich überlegt, früher hat man eine Promotour für sein neues Album gemacht, ja, und heute ist es genau umgekehrt. Heute kann man dank seines neuen Albums erst auf Tour gehen, damit man Content anzubieten hat. Und das ist eben halt eine Geschichte, bei der es halt absolut zwingend notwendig ist, dass man eben halt auch extreme Entertainment-Skills hat. Deswegen ist es eigentlich, wie soll ich sagen, hat sich die Tatsache wirklich gewandelt, dass es nicht mehr die reinen Nerds in ihren abgeschlossenen, verdunkelten Studios gibt, die für den, der gut auf der Bühne performen kann, sozusagen die Ghosts machen, sondern es ist halt echt notwendig mittlerweile, dass du halt als Multitalent und Schweizer Taschenmesser funktionierst. Bin mir nicht sicher, ob das gut oder schlecht ist. Es ist aber halt einfach eine Feststellung, die unwiderlegbar die Musikszene auf den Kopf gestellt hat.
Ja, auf die Veränderung der Musikindustrie und der Szene komme ich gleich nochmal zu sprechen. Was mich jetzt nochmal interessieren würde, ist, dann ging es halt irgendwann in Bad Salzuflen los und dann wahrscheinlich aber auch irgendwann international.
Und ja, klar. Ja.
Vorher habt ihr beide ja wahrscheinlich eher nur in Deutschland gespielt, nehme ich mal an.
Ja, hauptsächlich bei uns im Club. Wir hatten ja einen Club, Residenz im Shushu in Erfurt und da waren wir, wie soll ich sagen, auch mit viel Spaß und Freude vollkommen ausgelastet. Aber ja, es ging natürlich dann mit Megapower auch um den Planeten. Aber bis das soweit war, hat es doch ein bisschen Zeit gebraucht zwischen der Tatsache, dass wir von M1 Bookings als Künstler vertreten wurden und die Tatsache, dass das dann halt auch gefruchtet hat, ist auch Zeit ins Land gegangen. Das ging alles nicht über Nacht und wenn man sich die Biografien von anderen DJs heutzutage anguckt, hat sich das auch bis heute nicht geändert. Also man braucht schon das Tool, was dich sozusagen anhebt, aber es ist dann halt auch mit viel Arbeit verbunden, dass dann am Ende eben halt auch eine tragfähige, nachhaltige Karriere draus wird. Ne?
Du hattest eben mal gesagt, ganz am Anfang mal kurz angeschnitten, dass es auch Abende gab, wo Leute dann tatsächlich erwartet haben, dass ihr nur euren Hit spielt. Kannst du dich da noch an irgendwie ein ganz schlimmes Beispiel erinnern, wo...
Also ja, hatte ich gesagt, wir waren auf einer England-Tournee und der Tourbegleiter warnte uns schon, dass wir jetzt ins Mad Cow Disease Era kommen, das war Cardiff. Und dass wir uns da auf seltsame Sachen einstellen müssen und es war so seltsam, wie er es vorhergesagt hat. Sind halt reingekommen in den Laden und hatten uns da hinter dem DJ-Pult ausgebreitet. Ich hatte schon den leicht verwirrten Blick von dem Resident-DJ dort gesehen, der dachte, das ist eine feindliche Übernahme seines Reiches hier. Und der hat dann gesagt, hey, you just play a hot track, okay? Just your hot track. Ich sage, okay. Noch ein bisschen mehr oder weniger. Nee, just your hot track. Und das war's. Ne? Dann haben wir zusammen bei die Love aufgelegt, die Leute haben da gefeiert und das war's. So war's. Ja? So, kann man, wie soll ich sagen, das ist so, bei so eine Sache, da muss man sich eben halt, wie soll ich sagen, das ist eine Erfahrung, bei der ich jetzt aus fast, ich bin, glaube jetzt mehr als 25 Jahre on Tour, bei dem man halt einfach sich, bei dem ich mittlerweile gelernt habe, dass man sich drauf einlassen muss, ja. Unverhofft kommt oft. Ich kann mit Sicherheit sagen, es gibt nur ein einziges Gesetz. Es gibt keine Party mit Ansage und es gibt kein scheiß Club in der Stadt, nur weil dir jemand anders sagt, der Club ist scheiße. Auf die Meinung von Dritten darf man nicht zählen, sondern man muss immer seine eigenen Erfahrungen sammeln. Und somit ist das schon oft gekommen, dass ganz kleine Clubs ganz großartig waren, dass vermeintliche Diskotheken ein tolles Publikum hatten und dass die Mega-England-Tour, die wir da hatten, trotz oder vielleicht auch gerade wegen dieses einen Cardiff-Gig so in Erinnerung geblieben ist. Deswegen ist es echt zwingend notwendig, also für uns war das zwingend notwendig, dass man auch lernen muss zu begreifen und zu kapieren, wo man da eigentlich auch teilweise aufschlägt. Wenn wir waren bei Top of the Pops, auch bei Top of the Pops UK, und es ist nochmal was anderes, wenn man, als jetzt das in Deutschland, wenn man überlegt, wer alles bei Top of the Pops aufgetreten ist in der Musikgeschichte, ja. Und wir können sagen, wir auch. Das ist doch eine großartige Sache. Deswegen muss man lernen, dass dieser Moment, dass es sich erstmal komisch anfühlt, eigentlich nichts mit dem Format zu tun hat, sondern dass man eigentlich seine eigene Unsicherheit besiegen muss, dass man das, was von einem gefordert wird, ja, dass das wirklich Next Level ist. Und deswegen bin ich auch ein bisschen traurig, dass diese Formate alle so in Vergessenheit geraten sind, denn die waren schon auch ein Ritterschlag, wenn du da eingeladen wurdest. Das hast du ja nicht ausgesucht, sondern da wurdest du geehrt, indem du eine Einladung bekommen hast. Ne?
Ihr habt ja dann relativ kurz nach Somebody to Love noch eine zweite Single nachgelegt, Sunny, mit einem Sample von Bobby Hebb. Die war ja ähnlich erfolgreich, in UK sogar auf 1, in Deutschland auf 7, habe ich gelesen.
Genau, ne?
Und dann habt ihr aber auch noch zwei Singles unter Pimps Guerilla rausgebracht, die ja auch Samples enthielten. Was war denn der Grund dann unter einem anderen Namen? Weil die Samples nicht geklärt waren oder woran lag das?
Ja, zum einen natürlich das, so ging das ja damals los. Das ist ja auch hat sich auch bis heute nicht geändert, dass die Bootlegs natürlich deswegen Bootlegs heißen, weil eben dort eben halt einige Fragen noch offen sind. Andererseits ist das auch so ein Gentleman Agreement gewesen in der Musikindustrie, dass du erstmal natürlich im Kleinen testen kannst, ob dieses Ding überhaupt Potenzial hat. Und wenn das dann Potenzial hat, dann steigen dann auch die größeren Labels ein und versuchen dann halt auch die Dinge in die richtige Richtung zu schieben. Aber ja, natürlich, zum einen war das halt so, weil es diese Sample Clearings noch ausstanden zum Teil. Und natürlich, weil halt auch so ein Bootleg eine ganz andere Sexiness hat, wenn das in dem Recordstore auftaucht. Die Leute wissen, dass die Dinger sozusagen endlich sind, meistens stark limitiert sind und das ist schon was Exklusives, hat so ein Ding in der Hand zu halten, das hat dir keiner hinterhergeschmissen, die wurden nicht bemustert und so weiter und so fort. Also bei Bootlegs musste es schnell sein und es hat dir dann auch oftmals so ein Alleinstellungsmerkmal verschafft als DJ. Also wir hatten schon auch darauf gesetzt, so ein bisschen, dass diese Form des Marketings, dass das Bootleg knappe Ware ist, du es haben musst und es auch einfach mehr Aufmerksamkeit bei den DJs erzeugt, ist es halt einfach auch so gewesen, dass es auch der ganz normale Wertegang war, Sachen rauszubringen. Also wenn es eine heikle oder eine Geschichte war, die du deinem Label, sag ich mal, nicht sofort beim ersten Vorspielen verkaufen konntest oder die auch nicht sofort davon überzeugt waren, aber du halt an deinen Kram geglaubt hast, dann war das halt absolut notwendig, sag mal, den Release in diese Wege zu begeben. Und wenn dann eben halt Sample Clearing noch ausstand, war die Anonymität des Bootlegs unverzichtbar. Sonst wären auch sowas jetzt wie die Sunny nicht entstanden. Die Sunny ist ja in einem ganz charmanten Moment entstanden. Wir hatten bei uns im Club immer so eine Partyreihe, die nannte sich The 54 Anthem, und da hatten wir am Abend dann halt auch immer versucht, so einen Ansatz zu finden, der zum einen das den originalen Disco-Track spielt und zum anderen, sag mal, als nächstes dann meistens die Platte hat oder die ganze Sache übergeht in die Platte, die dieses Sample in einer neuen Hausversion verwendet hat. Und das hat die Leute wirklich, also auch, es war wunderschön zu beobachten, wie die Leute da durchdrehen, wenn die zum Beispiel bei einer Dermy von den Pointers ist das, dass wir so zappeln und nicht genau wissen, wo die Reise jetzt hingeht, und dann auf einmal poppt in diesem Song der Refrain auf, der das Sample von Make Your Move enthält. Und ich kann mich entsinnen, wie die Leute, als die Sunny gehört haben im Original, wo Bonnie M. wirklich fast mit Tränen in den Augen aufgelöscht hat, wo ich sage, das wird unser nächstes Ding. Und wenn wir dieses Transportmittel von, oder die Anonymität von einem White Label oder Bootleg nicht gehabt hätten, dann wird es dieses Sunny auch heute nicht geben. Also, es war eben halt der Weg, samplebasierte Musik zu releasen, und der angenehme Nebeneffekt war eben halt die Exklusivität im Marketing.
Ja, das ist ja ein ähnlicher Ansatz, den auch damals die Disco Boys verfolgt haben. Also, die haben jetzt nicht das Original und den Remix gespielt, aber die haben ja immer wieder auch so Disco-Originale, in ihre Sets verbaut, und das fand ich auch immer sehr inspirierend irgendwie, weil das halt nicht, es hat sich halt unterschieden von dem, was andere Künstler in der Zeit gemacht haben.
Die haben es von uns allen am besten gemacht. Ja, die hatten, wie soll ich sagen, die hatten die richtige Ausstrahlungskraft dafür und so weiter. Also die haben genau das dahin gehoben, wo es hingehört für deutsche Verhältnisse, wenn man es mal so übersetzen darf.
Ja, ich fand auch immer gut, dass die geschafft haben, diese Disco-Originale so in ihren Sets zu verarbeiten, dass du jetzt keinen Energieverlust hast, sondern du konntest halt durchtanzen, obwohl die halt nicht frisch produziert waren. Fand ich super.
Genau, ne? Das war cool, ne?
Wie hat sich denn bis zum heutigen Tag dein Equipment verändert beim Produzieren? Also ist wahrscheinlich digitaler geworden?
Ja, absolut. Also allein aufgrund der Tatsache, dass wie soll ich sagen, man musste bei der althergebrachten Form des Produzierens, also außenrum mit MIDI und Synthesizer und so weiter und so fort, schon sehr ordentlich sein. Und ordentlich ist jetzt nicht so mein Prädikat. Ne? So, ja, mal bei der Nummer, dass man rumtüftelt, Sessions aufmacht und dann alles wieder so da ist, wie es mal war, musstest du, wenn du Digitalmixer hast, wir hatten damals Mackie D8B und so, musstest du deine Session im D8B abspeichern. Du musstest deine Presets pro Synthesizer abspeichern und so weiter und so fort. Du musst deine Dump-Files in dem MIDI-Recording machen, was da ist, damit alles so wiederhergestellt wird. Also sprich, es gab schon einen Grund, warum es früher mal Studio-Engineers gab. Ne? Und da wir auf solche Ressourcen nicht zurückgreifen konnten, herrschte bei uns so eine gewisse Produktionsanarchie, wenn ich es so sagen kann. Und wenn du da, sag ich mal, nicht gleich irgendwie was recorded hast, dann konntest du am nächsten Tag, hast du dann immer mit den Zweifeln gearbeitet. Hat das so geklungen? War das so richtig? Ja, so und das hat ja natürlich die Tatsache, dass es dann alles alles aus dem Rechner kam, ein bisschen abgenommen. Ja, dann war auch die Bedienbarkeit ein bisschen leichter. Die Herausforderung von der Software war dann, dass man sich trotzdem, sagen wir mal, eine Controller-Umgebung schafft, die eine Haptik ermöglicht, ne, weil man nicht alles per Mausklick regeln kann. Aber wenn es um solche Geschichten ging wie Automation und so weiter und so fort, also sprich das Hoch- und Runterfahren oder das Rauscutten von Spuren und so, da war der Rechner natürlich schon besser. Und natürlich ist es jetzt halt einfach so, dass ich sage, jeder hat heute, egal ob die mit Fruity Loops oder sonst was arbeiten oder mit Ableton, Cubase oder sonst was, mit ein paar hundert Euro hast du heute ein Studio auf deinem Schoß, was früher Hunderttausende gekostet hat. Wenn ich nur überlege, diese Tatsache, was diesen Daft Punk Sound mal ausgemacht hat, dieser Duck Sound, ne, dass also, sag ich mal, ein Kompressor knallhart mit Sidechaining sozusagen die Summe weggedrückt hat, damit also sozusagen die Kick auch noch in der Summe hörbar war. Ne? Das war mal eine Nummer, wo ich sage, da können die beiden wahrscheinlich sehr dankbar sein, dass der Vater, glaube ich, vom Guy Manuel oder so, dass der damals Baccarat und sowas produziert hatte, der war ja ein großer Disco-Produzent in den 70ern, und dass der so ein Equipment hatte, mit dem die spielen konnten, ja, damit Sidechaining, sowas, also aus einer Nummer, die mal gemacht worden ist, um eine Stimme besser da klingen zu lassen bei einem Chandler-Kompressor oder sowas, dass das ein musikalisches Tool wurde für unsere Musik. Das geht nur, wenn du damit spielen kannst. Und wenn du das schweineteure Zeug irgendwie vor dir liegen hast. Und somit war es eben halt absolut notwendig, dass so eine Transformation einfach mal eingeläutet werden musste von Hard zu Software. Ganz einfach, weil du ja auch mitkriegst, dass die Veränderungen im Sounddesign, sag mal, dann halt auch zunehmen, die anderen Leute offensichtlich da ja nun nicht alle Millionen in Hardware investieren und du musst eben halt auch irgendwie dabei bleiben. Gibt das so ein gewisses Maß an Ausgleich zwischen Ökonomie und dem Verliebten seiner Tools. Aber wenn du das eben halt beruflich machst, musst du halt auch einfach mal, ich sag mal, neudeutsch wettbewerbsfähig bleiben. Das macht halt heute absolut notwendig, dass man halt auf Software setzt macht's eben halt auch, wie soll ich sagen, nicht obsolet, trotzdem, sag ich mal, seine Schätzchen der Hardware zu behalten. Aber in dem ganzen Workflow und der Art und Weise, wie du mit den Leuten auch kommunizierst, auf welchen Plattform du da arbeitest, ob Ableton, Cubase, Logic oder so, ist es eben halt einfach so, dass es halt drumherum halt alles sehr stark softwarebasiert ist. Und das war eben dann halt auch für uns der Beweggrund, dass die Entwicklung Richtung Software im Studio halt geht, ganz klar.
Jetzt nehme ich mal an, dass sich deine Skills beim Produzieren auch verbessert haben seit Somebody to Love. Wenn du den Song heute nochmal hörst, schlägst du dann die Hände beim Kopf zusammen oder ist das immer noch ein Sound, wo du sagst, ja, das haben wir damals schon gut hingekriegt?
Nö, das ist, wäre ja doof, wenn ich die Hände über den Kopf zusammenschlagen würde. Es ist so, hat man geklungen, Punkt aus. Ja, und ob meine Skills besser oder schlechter sind, das ist eine Sache, wo ich sage, das würde ich gerne die Leute entscheiden lassen, die meine Musik hören. Ja, ich selbst kann das nicht sagen. Es gibt Leute, die sagen, so klingt Boogie Pimp Sound, ich kann das noch nicht mal für mich selbst definieren, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich kann nur sagen, was mir in dem Augenblick gefällt. Ja, und dass ich nicht frei davon bin, natürlich auch immer ein bisschen ein Spiegel auch der Zeit zu sein, ne, von der Musik, die drumherum stattfindet und so weiter, da kann man sich wahrscheinlich das will ich auch gar nicht negieren, ja, dass ich ja immer sozusagen Herr über dem Stil wäre oder so, ja, sondern oftmals ist der Stil Herr über mich und ich hoffe, dass ich dem gerecht werde, aber sonst kann ich nur sagen, wenn du die Nummer spielst, bis auf die Frage der Lautheit bei einer Somebody Love, die halt früher aufgrund der Tatsache, dass es auf Platte gepresst und geschnitten werden musste, eine andere Thematik war. Dynamik und Lautheit ist ja das, was sich in den letzten 10, 20 Jahren vehement verändert hat, dass also Songs extrem laut sind. Würde ich sagen, bin ich mit dem Sound heute noch zufrieden.
Wir hatten es ja immer schon kurz angerissen, dass du gesagt hast, dass sich die Musikszene verändert hat und im Speziellen auch die Szene der elektronischen Musik. Ist es was, was du auch stetig beobachtest oder hat das gar keinen Einfluss auf dich oder wie ist das?
Ja, also pass auf, du beobachtest natürlich eine Musikszene permanent, weil man ja nicht frei davon ist, dass du auflegen möchtest, Bookings brauchst, dass du guckst auf Schedules der anderen und siehst, dass du dieses Jahr bei dem Festival bist und die anderen nicht und die anderen sehen, dass du bei dem Festival bist und sie nicht es ist schon Fernduell würde ich es noch nicht mal nennen, weil man duelliert sich in der Form nicht, sondern es ist halt eine Geschichte, bei der man sich halt immer wieder hinterfragen muss, wer bin ich? Bin ich das? Was da draufsteht, ist Boogie Pimps das, was ich spiele. Weil, wie ich schon sagte, ich möchte jetzt nicht eines Tages irgendwo um die Ecke kommen und die Leute wollen auf den Boogie Pimps Gig gehen und ich spiele dann Rage Against the Machine, auch wenn ich Rage Against the Machine wahnsinnig verehre. Ja, und sage, das war eins der Meilensteine-Alben unserer Generation, eignet sich trotzdem nicht für einen Dancefloor. Ja, so, und das sind, wie soll ich sagen, das würde ich, also diese Frage des Überstrapazierens würde ich nicht anstrengen wollen. Man hat halt immer wieder den Weg, dass man sich hinterfragen muss, bin ich das und sehen die Leute das in mir? Weil ich glaube, das Schlimmste, was einem passieren kann, ist, dass die Tür zufällt, die Authentizität heißt, weißt du? Ja, weil dann kann man nicht viel transportieren und kann man mit den Leuten den Weg gehen. Guck mal, wenn ich mich an dieses Album von Diepe Schmod entsinne, was sie damals mit Gruter und Dorfmeister gemacht haben. Ah, wie hieß das nochmal? Wo auch dieses Freedom und so drauf war, wo die mal ein bisschen anderen Sound gemacht haben. Herrgott, was war das für ein Aufschrei in der Welt? Weißt du so, wenn ich mich an das Daft Punk Album erinnere, das dritte, wo Primetime of My Life und sowas drauf ist, ja. Was war das für ein Aufschrei? Ja? Was das jetzt hier soll mit One More Time und Daft Punk? Ja? Das One More Time war damals ein sehr kontrovers diskutierter Song, als der rauskam. Und das sind halt so Dinge, wo ich sage, die sind auf jeden Fall Herr über ihre Authentizität. Das sind meine Vorbilder, bei denen man sagen kann, du musst halt wirklich mit so dicken Eiern da oben stehen und sagen, Leute, es wird euch gefallen, vertraut mir, ja, auch wenn er jetzt mir ein Ohr abkaut.
Und wenn man sich jetzt mal anschaut, was mit elektronischer Musik auch vor allem in den Staaten passiert, dass es nur noch so große Events gibt und dass auch, ja, man hat den Eindruck, dass Musik nicht mehr aus Liebe zur Musik produziert wird, sondern nur noch, dass sie funktioniert, dass sie im Streaming funktioniert. Ist es was, was dich beeinflusst? Ist es was, was dich nervt? Oder wie siehst du das?
Ehrlich gesagt nicht. Es gibt Sachen, bei denen ich sage, da möchte ich so sein wie die und dann gibt es Sachen, wo ich sage, Gott sei Dank bin ich nicht so wie die und dann gibt es Sachen, wo ich sage, Gott sei Dank muss ich mich damit nicht auseinandersetzen, weil das überhaupt nichts mit uns zu tun hat. Ja. Ich meine, wenn man sich jetzt überlegt, diese Debatte, was ist jetzt besser, schlechter, EDM, House, Techno, tralala, bin ich immer der Meinung, uns fehlen so ein bisschen so ein paar unabhängige Medien, so der klassische Musikkritiker, der den Leuten mal einordnet, ist es cool oder uncool. Also mal, wenn so ein loses Ende in der Meinungsfindung existiert, wie das bei uns ist, dann geht's eigentlich immer nur um das Erlangen von Deutungshoheit und die Leute hören sich gegenseitig gar nicht zu. Es fehlt ein bisschen eine unabhängige Musikkritik, bei der nicht das nächste Booking oder die nächste B2B-Marketing-Frage im Vordergrund steht, sondern die halt einfach mal nur rein in der Draufsicht den Leuten sagen, das war gut oder das ist scheiße.
Meinst du jetzt EDM oder was?
Ja, ob das jetzt EDM ist oder ob die Tatsache, dass die Begrifflichkeit heute bei Beschreibungen unserer Partys und Musik eine größere Rolle spielt als der tatsächlich vorzufindende Inhalt, das sind alles so Dinge, wo ich sage, da brauchst man eine unabhängige Musikkritik. Da würden die Leute nämlich auch rausfinden, dass so viele Techno-Sachen, die das Label Techno tragen, eigentlich heute Tech-House-Sachen sind, dass die Leute auch mal wieder befähigt werden, ihre Wünsche zu artikulieren zu können, wenn sie vom DJ was wollen oder ihre Entscheidungsbasis anders zu treffen. Und dann wird er nicht die ganze Zeit lang immer sozusagen alles unter 2, 3, 4 Begriffe untergeordnet werden müssen und die Musikindustrie müsste nicht 1 Million neue Genres empfinden, sondern es würde mal einfach jemand geben, der die den Leuten den Inhalt nahebringt und die Art und Weise, wie in der Inhalt dargebracht wird, qualifiziert. Und dann würden sich wahrscheinlich ganz schnell klar machen, dass nicht jeder Techno-DJ ein astreiner Techno-DJ ist und nicht jeder House-DJ ein astreiner House-DJ. Und für jeden Einzelnen von uns wäre die Möglichkeit auch, in seinem Stil Wandlung vorzunehmen, ohne stets und ständig in der Angst zu leben, seine Glaubwürdigkeit zu opfern, viel leichter realisierbar. Und deswegen muss ich halt auch sagen, man sieht es ja gerade an diesen Partyformaten, wo dann auf einmal, sag ich mal, Techno jetzt zu Girly Power mutiert und Hausmusik zu einer Form von früher war alles besser Retro-Partys eingestampft wird, bei denen ich mich vehement wehre, das so zu sehen, weil man irgendwie dann doch mal den Leuten erklären müsste, vielleicht ist das nicht die Frage von alt oder neu, sondern die Frage von gut oder schlecht, ja, wo man jetzt mal sagt, ja, nach 20, 30 Jahren Hausmusik fängt es an, sich zu kristallisieren, dass es gute Tracks gibt, die eben halt so ewig leuchten werden in unserer Musik und dass eben halt andere Sachen verschwinden und die Leute würden auch, sag ich mal, sich nicht andauernd dahinter verstecken können, sagen, ja, das ist aber alt und meins ist neu, weil neu nicht automatisch besser ist. Und deswegen brauchst du eine Instanz, die den Leuten erklärt, dass besser ist, dass 10 Jahre alte House-Tracks, sag ich mal, nicht zwangsläufig dazu führen, dass man jetzt Retro-Partys machen muss, sondern dass diese Tracks eben halt einen nicht zu toppenden Meilenstein darstellen. Und dass diese ganzen Debatten auch weniger Meinungsäußerungen sind, sondern eigentlich eher so der Versuch, Deutungshoheit über das andere Genre zu erlangen. Und das finde ich ehrlich gesagt ziemlich nervig. Und da waren wir auch schon mal weiter, als es noch solche Magazine wie Raveline und Groove und so gab. Und da muss man eben halt attestieren, dass also die Social Media Revolution halt diese Lücken an Professionalität bis heute nicht geschlossen hat. Sondern es ist halt einfach was verloren gegangen, was noch nicht wieder ersetzt worden ist und was uns sehr fehlt.
Würdest du 2019 nochmal einen Club eröffnen, / nochmal eine Producer-Karriere starten?
Also so kurz wie die Frage jetzt klingt, vermute ich doch mal, dass die Antwort, glaube ich, da ein bisschen umfangreicher ausfällt. Weil fangen wir an mit der Producer-Geschichte. Natürlich würde ich immer wieder gerne Producer werden, aber man muss sich heute schon bewusst sein, dass wir uns noch in einer Preisfindungsphase befinden, was die Distributionswege jetzt zum Beispiel von den neuen Medien anbelangt, wie Streaming, Download und so weiter und so fort. Kann ja nicht sein, dass die Unternehmen sagen, das haben wir dieses Jahr eingenommen und das verteilen wir dann auf euch. Ich meine, stell mal vor, du gehst zu Mercedes-Benz, sagst, das erstmal mein Jahreseinkommen dieses Jahr waren 20.000 Euro und ich will trotzdem die S-Klasse dafür haben. Also was ich sagen möchte, ist, dass die Leute in dem Bewusstsein leben müssen, dass es eben halt schwierig ist, damit man nachhaltiges Einkommen zu generieren, wo man auch sagen kann, davon kann ich leben und dass diese Preisfindungsphase offensichtlich noch nicht abgeschlossen ist, denn wir befinden uns nach wie vor in der Transformationsphase, bis mal wieder die Gatekeeper installiert werden, die dafür sorgen, dass das halt auch vernünftig entlohnt wird, ne? Was damals bei einer CD zum Beispiel der Fall war oder bei einer Platte der Fall war. Und da muss man eben halt auch sehen, dass die eine Seite natürlich, sagen wir, die Distributoren sind und die andere Seite eben halt auch die ist, dass man sagt, auch bei den Abrechnern, bei den Leuten, die Künstler vertreten, müssen Dinge vehement geändert werden. Zum Beispiel bei einer GEMA sehe, dass sie nach wie vor nach Verteilungsschlüsseln verteilt und eben nicht den tatsächlichen Plays deines Songs abrechnet. Bedeutet, dass die Subkultur eben am ausgestreckten Arm verhungert. Ja? So kann das nicht gehen. Natürlich kann es auch nicht sein, dass eine GEMA abgeschafft werden müsste oder so. Alles vollkommen irre, sondern ich sage einfach, man muss justieren, Balances finden, die Überlebensmöglichkeiten beider Seiten eröffnet, aber eben halt auch so ein bisschen die Nummer rausnimmt, dass also, sagen wir, sich ja erlaubt wird, einfach sagen wir, so einen Duktus zu haben. Ist so ähnlich wie bei der Meinungsfindung auch. Kann ja nicht sein, dass YouTube entscheidet, was da kommt, sondern sagt, wir haben nur das eingenommen, deswegen zahlen wir das ja auch. Das erzeugt ja dann solche Ranges, wenn ich das richtig erinnere, bei 1 Million Plays, dass YouTube irgendwie 1.000 Euro zahlt und bei Tidal gibt es da bis zu 12.000 Euro und dass das auch so ein bisschen außerhalb der Abrechnungsgesellschaften funktioniert, wo ich sage, alle erschweren sich dadurch das Leben, dass die Leute da nicht drauf zugreifen. Deswegen sind das alles so Fragen, die dann am Ende auch in Globalisierungsthemen und so weiter ändert. Und die Globalisierung in der Musikwelt ist nicht abzuweisen, ganz einfach schlicht und ergreifend, weil sie digital stattfindet. Da ist es nicht mehr so die Frage des kleinen Ladens vor Ort. Und da müssen unbedingt Antworten gefunden werden, damit also auch weiterhin, wie soll ich sagen, die eine Producer-Riege erhalten bleibt, dass auch mal wieder eine Diversifizierung in den ganzen Strukturen, was Labels, Marketing, Videoleute und so weiter anbelangt, dass die wieder aufgebaut werden können, denn ich habe das Gefühl, dass sie ganz ordentlich verschwunden sind. Und zum Thema Club würde ich sagen, ich bin mir nicht so sicher, ob ich in einer Kleinstadt, die Erfurt zwangsläufig ist, auch wenn es Landeshauptstadt ist, das Risiko eines Clubs eingehen würde. Schlicht und ergreifend aus den Faktoren, die da Demografie heißen, Abwanderungsdruck und so weiter und so fort, auch Überwachungsdruck oder Bürokratiedruck, der immer größer wird. Wenn ich zum Beispiel bei dem Thema Überwachung daran denke, wie einem doch, sag ich mal, Polizeikontrollen deines Publikums dazugesetzt haben und das alles mit der Begründung, dass also sonst eine Stadt im Drogenwahn versinken würde und man jetzt mal attestieren muss, dass gerade in einer Stadt wie Erfurt seit 2-3 Jahren ja nicht wirklich mehr Clubs existieren, ist schon gar nicht regelmäßiger. Wir aber trotzdem letztes Jahr in der Drogenstatistik auf Platz 4 in der MEF-Statistik in Europa aufgetaucht sind, daran kann man schon sehen, dass die Welt sich mal bewegen muss in der Bewertung in der Abschaffung von Stereotypen. Das ist eben halt echt notwendig. Und deswegen sage ich mal, die Tatsache, dass dir die Daumenschrauben und die von der großen Welt angelegt werden, sorgen halt auch einfach dafür, dass diese Dinge dann auch in der großen Welt passieren müssen. Und dafür ist zum Beispiel Erfurt einfach keine große Welt aus meiner Sicht, sondern eher so die kleine Welt, was diese nicht geförderte Subkultur anbelangt. Deswegen kann ich ganz klar sagen, ich bin besessen davon, Club zu machen, definitiv und nach wie vor, aber ich habe auch deshalb mal genug Erfahrung draufgepackt, um dass man sagen muss, es geht nicht um jeden Preis in der Kleinstadt und das ist leider auch meine Einschätzung für Erfurt. Deswegen mal gucken, was da kommt, welche Möglichkeiten sich auftun, aber für Erfurt kann ich ganz klar negieren, einen Club in Eigenverantwortung zu machen.
Glaubst du, dass die Musikindustrie, also die alte Welt in Anführungsstrichen und das, was an aktuellen Phänomenen jetzt passiert, dass das nochmal in ein Gleichgewicht kommt?
Also da bin ich mir absolut sicher, dass es in ein Gleichgewicht kommen wird. Die Frage ist jetzt nur, wann und mit welchen Mitteln. Bin mir nicht so sicher, ob wir die gleichen Player am Markt sehen werden. Bin mir sicher, dass das Thema Rechte in Zukunft noch mehr eine Rolle spielen wird. Also wer hat es erfunden, als das heute der Fall ist, dass in der Vermarktung sozusagen die Frage des Clearings eine ganz große Rolle spielen wird, bin ich mir auch sicher. Die Frage ist halt nur, mit welchen Tools das stattfinden wird. Und da kommen wir jetzt in den Bereich, wo ich jetzt so ein bisschen Kaffeesatzleserei betreibe. Vielleicht ist auch in 5 Jahren schon wiederholt, in 2 Jahren, was ich jetzt gerade sage. Aber ich denke, dass das Thema Blockchain und die Tatsache, was Files mit ihrer Struktur machen, wie die übertragen werden können, welche Informationen ich dem mitgeben kann, wie die sich auch selbst überwachen, ohne dass es klassische Überwachung in der heutigen Form geben wird. Das sieht man ja jetzt auch schon bei den ganzen Kryptowährungen, die basieren ja auf dem gleichen Ding. Also ich sag mal, das wird eine industrielle Revolution im Rechte-Marketing auf jeden Fall einläuten und da wird dann eben halt am Ende die Welt ganz anders aussehen. Ich sag mal, was den Vertrieb von Musik anbelangt, sind wir ja jetzt eigentlich nach meinem Dafürhalten beim Ende der Fahnenstange angekommen. Ja, wir sind im Streaming angekommen, jetzt ist nur noch die Frage, wie schnell alles umfänglich auf der Welt zur Verfügung steht. Aber für mich ist die Transformation vom Tonträger in seiner klassischen Form hin zu Musikstreaming in der Benutzerform halt abgeschlossen ist und die Tatsache, dass früher der Besitz sozusagen den Ausschlag gegeben hat bei der Gewinnerzielung, steht jetzt die Frage im Raum, wie wird einfach nur die Benutzung dessen vernünftig entlohnt. Und dort sind wir gerade, wie gesagt, in der Findungsphase. Das hatte ich ja schon erwähnt. Deswegen bleibt eine spannende Frage. Aber wenn ich darauf wirklich sofort eine Antwort jetzt wüsste, keine Ahnung, vielleicht könnte ich da noch nebenbei einen Job irgendwo bei der Musikdistribution annehmen.
Was würdest du einem jungen Produzenten raten, der jetzt noch ganz am Anfang steht?
Arbeite mit Boogie Pimps zusammen. Weil dann kann ich was von den Jungen lernen und der kann was von den Alten lernen. Ich würde den jungen Produzenten, was würde ich dem raten? Ich würde denen raten, dass es zwingend notwendig ist zu verstehen, was man braucht, um seine Ziele zu erfüllen, welche Tools man braucht, um seine Ziele zu erfüllen. Denn die Gefahr der heutigen Zeit besteht darin, dass man alles haben kann und wenn man sich dort nicht limitiert, mal ganz schnell den Überblick verliert, auch einfach nicht fertig wird, ne? Weil man sagt, okay, nehme ich den Kompressor. Also ist nicht mehr so die Frage des Tools, sondern die Frage, was ist mein Ziel und wie kann ich das erlangen? Weil Tools gibt es tonnenweise, von günstig bis hin zu Freeware oder halt richtig teuer. Da ist es einfach so, dass ich sage, das Angebot ist so heftig, dass man wirklich lernen muss, sich im Verzicht zu üben und zu definieren, was aus dieser Welt ich exakt brauche. Ja, und dann würde ich einfach mal sagen, klassisch althergebracht, so wie das schon immer war, beherrsche deine Instrumente und das tust du nur, indem du übst, denn nur durch Üben kannst du die Fähigkeit der Ausdrucksform erlangen und die ist absolut zwingend notwendig, um den Unterschied zu machen in deinem Werk, ne? Sonst könnte es dir passieren, dass du halt auch immer nur so klingst wie die anderen. Also um den eigenen Stil zu entwickeln, musst du dein Zeug beherrschen können und musst wissen, mit was du das beherrschst. Das ist heute noch dazugekommen. Das wäre mein Rat an die junge Produzentenschaft.
Glaubst du, dass wenn die Qualität der Musik einen bestimmten Status erreicht, dass der Rest dann auch von alleine funktioniert, also dass man dann Gehör findet und auch Erfolg haben wird? Oder glaubst du, dieses Ganze drumherum, Social Media und Marketing, ist tatsächlich sehr so wichtig, dass es auch gar nicht mehr so wichtig ist, dass die Musik so gut ist?
Also generell glaube ich daran, dass Marketing auch in Zukunft kein Mist verkaufen kann. Und wenn der Track nicht gut ist, dann wirst du das nicht verkaufen können, also nicht sinnvoll. Deswegen sage ich, natürlich muss dein Track eine hohe Qualität erfüllen oder eine hohe Innovationskraft transportieren, wenn man es mal so sagt. Bin mir absolut sicher, dass die Qualität eines Songs nicht durch die Frage des Marketings beantwortet wird, sondern dass das Marketing an sich den eigenen Qualitätsmaßstab hat und sicherlich ein gutes Marketing und außerordentliches Marketing auch dafür sorgen kann, dass durchschnittliche Musik eben halt auch an dem Markt etabliert wird. Aber ich sage mir nicht, dass die Qualität vom Marketing auch die Frage nach der Qualität von Musik beantwortet. Das sind für mich einfach nur zwei Seiten einer Medaille. Ich will es mal so sagen, keine Seite kann ohne die andere leben in dem Spiel. Und deswegen ist das halt auch die Frage, wo ich sage, natürlich ist gutes Marketing notwendig, um entdeckt zu werden. Denn wenn die Leute glauben, dass sie per se entdeckt werden, nur weil ihr Zeug gut ist, wird ganz schnell, sag ich mal, die Enttäuschung an deine Tür klopfen. Denn so funktioniert es halt nicht. Es war auch schon früher so, als du Demo-Tapes verschickt hast, wie viele wurden davon nicht gehört. Und du musst es halt hinterhergehen und das dafür sorgen, dass der halt mal in der richtigen Zeit, sag mal, sein Ohr am Kassettenrekorder hat. Das hat sich bis heute nicht geändert. Sag mal, Marketing gehört dazu. Ich weiß halt nur nicht genau, ob die Frage dieser Zukunft damit beantwortet werden kann, dass jeder auch jetzt in Zukunft sein eigener Marketing-Spezialist sein muss. Da habe ich ja auch schon einiges dazu gesagt, dass ich glaube, dass wir mal wieder zurück zu einer Diversifizierung kommen müssen. Und das sehe ich mal problematisch. Aber sonst kann ich nur sagen, wenn du nicht früher geklappert hast, dann hat dich auch keiner entdeckt. Und ich bin mir absolut sicher, dass es auch so bleiben wird, egal ob Social Media Tools da eine Rolle spielen oder ob das in Zukunft Facebook heißt oder wie auch immer das in Zukunft heißen wird. Fakt ist definitiv, ein gutes Produkt braucht auch immer eine gute Verpackung und da ist die einzige Frage, die man sich halt einfach stellen muss. Gibt es mal wieder Wege, die du beschreiten kannst, die in einer gewissen Art und Weise automatisiert sind, wo du dir einfach Sachen in den Vertriebsweg geben kannst, wo man sagt, ich habe das schon den geilen Track hergestellt. Jetzt wäre es schön, wenn sich daran scheitert, dass ich ein scheiß Marketing-Spezialist bin, weil ich mich da noch nicht so richtig drum gekümmert habe. Und wie gesagt, das sind die Sachen, die ich auch schon vorher gesagt habe. Es fehlt die Diversifizierung. Ich glaube felsenfest daran, dass die Menschheit deswegen weitergekommen ist, weil sie sich spezialisiert hat. Und nur, dass wir jetzt so eine Delle darin haben, was die Spezialisierung und Diversifizierung im Musikmarketing anbelangt, bin ich trotzdem davon überzeugt, dass das in Zukunft auch anders gehandelt werden wird. Aber ich kann halt nicht genau sagen, ob diese Tools die gleichen sein werden, wie wir es heute kennen mit Marketingstrategen, Büros und Werbeagenturen und so, bin ich mir nicht sicher, ob das die Antwort sein wird. Aber ich glaube generell, ein guter Track ist die Grundvoraussetzung für die Akzeptanz im Markt und ein gutes Marketing ist die Grundvoraussetzung dafür, dass es ein Track oder ein Act gehört wird.
Sehr schön. Am Ende des Podcasts frage ich meinen Gast immer, wie es mit ihm weitergeht. Deshalb würde ich gerne wissen noch, wie geht's weiter mit dir als Produzent und mit dir als DJ?
Mit mir als Produzent. Das geht's so weiter, wie ich das die letzten 20 Jahre schon beantworte. Ich mache immer Musik, weißt du? Immer. Im Bett, im Kopf, ja. Im Studio, wenn ich an den Tasten sitze, immer. Ich werde halt, leider Gottes, halt immer auch ein bisschen kritischer mit mir selbst, aber ich werde immer Musik machen. Ich werde immer DJ sein und sonst kann ich den Leuten nur empfehlen, auf BookiePimps.de vorbeizuschauen. Dort finden alle Informationen zum Boogie Pimp und was ich mache, welche Musik rauskommt und so weiter. Oder ihr abonniert meinen Podcast, dann habt ihr zumindest, was die DJ-Mixer anbelangt, sag mal, eine sichere Quelle, denn das aktualisiert sich ja automatisch. Und sonst kann ich schon sagen, ich hoffe, die Zukunft wird so aussehen, dass ich, um es mit den Worten von Deichkind zu sagen, Berufsmusiker bleiben kann, ein Produzent und DJ.
Ja, ich danke dir, dass du die Zeit genommen hast.
Gerne.
Und sag erstmal Tschüss zu den Hörern. Das war das Gespräch mit Mark J. Clark von den Boogie Pimps. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich würde mich sehr freuen, wenn du einen Screenshot von meinem Podcast über deine Insta-Story teilst und uns bzw. den Übernacht-Podcast verlinkst. Und natürlich freue ich mich über eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes. Und vielleicht gefällt dir ja auch noch Folge 57 mit Daniel Haxmann.
neben der Musik ist es ja heute wahnsinnig wichtig geworden, ein gutes Image zu haben als Künstler. Und diese Images müssen halt ständig quasi kreiert werden und über Instagram hauptsächlich oder auch eben Facebook zirkulieren. Und das setzt quasi Musiker auch unter einen ziemlichen Druck, weil man muss ja eigentlich im Prinzip ständig halt irgendein Bild kreieren, irgendein Image kreieren. Und man ist ja eigentlich Musik-Creator und nicht unbedingt Image-Creator. Also man ist ja kein visueller Künstler, sondern man ist Sound-Künstler.
Über Nacht mit
Steve Clash.